Ja, was war das gestern nicht für ein interessanter Tag? Und ich meine damit nicht nur das tolle Wetter, das wir hatten. Es war viel los in der Welt oder in Europa. Mit der DTM hat es angefangen, dann ist die erste Bundesliga zum letzten Rückrundenspiel aufgelaufen und abends Eurovision Song Contest. Und Europa schaut zu und jeder hat seine Erwartungen. Wir haben Erwartungen, wer am schnellsten fährt. Wir haben Erwartungen, welche Mannschaft den Pokal mit nach Hause bringt. Wir haben Erwartungen, wer diesen Song Contest zu gewinnen hat. Natürlich hofft man da für sein Land, aber ich glaube, es ist nicht ganz so gut für uns gelaufen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht verfolgt. Wir haben Erwartungen. Wisst ihr, wir sind ja in der Reihe im Galaterbrief. Und wir haben festgestellt, wir haben bereits schon in den letzten Predigten festgestellt, dass auch an die Gemeinde gewisse Erwartungen gestellt wurden, was ihr geistliches Leben, was ihr Glaubensleben angeht. Die Erwartungen, die von einigen bestimmten frommen Juden an die Gemeinde so anhand einfacher Fragen impliziert wurden. Ob denn nun der Glaube an Jesu alleine reicht und ob sie nicht noch mehr tun müssten, um wirklich selig zu werden, um wirklich vor Gott gerecht zu sein. Ob sie nicht auch noch zusätzlich als Beweis ihres Glaubens auch noch hier und da Gesetze einzuhalten haben. Im Vordergrund stand da natürlich das Gesetz der Beschneidung, aber mit dem verbunden wäre da ganz bestimmt auch, dass man nur bestimmte Speisen zu sich nehmen durfte oder gewisse Feiertage einzuhalten hat. Das alles könnte zur Sprache gekommen sein, aber im Vordergrund, wie gesagt, stand das Beschneiden. Und wie soll die Gemeinde jetzt mit diesen Erwartungen von den immerhin frommen Menschen umgehen? Wie sollen sie darauf reagieren? Und unser Text heute beginnt mit einer Konfrontation zwischen Petrus und Paulus. Eine Konfrontation zwischen zwei Menschen, die schon gewisse Namen, eine gewisse Bedeutung haben für unseren Glauben. Es war nicht immer irgendwer, es waren bedeutende Persönlichkeiten unseres Glaubenslebens. Und auch da, bei dieser Konfrontation, geht es um nichts anderes als um Erwartungen. Sie geraten aneinander, weil Petrus durch sein Verhalten in der Gemeinde auch eine Erwartung weitervermittelt hat. Eine Erwartung, mit der Paulus nicht einverstanden war, dass er es auf diese Art und Weise tut. Ich lese uns die ersten Verse aus Galater Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Stellt euch mal diese Situation vor. Ein Petrus, einer der führenden Apostel, besucht eine Gemeinde der damaligen Zeit, eine relativ junge Gemeinde. Für sie war das mit Sicherheit ein Höhepunkt im Leben, in ihrem Gemeindeleben, diesen Jünger Jesu kennenzulernen. Und dieses Treffen scheint auch am Anfang recht gut verlaufen zu sein, bis plötzlich der Petrus sich nicht mehr zu diesen Menschen, zu dieser Gemeinde so verhält, wie er es vorher getan hat. Plötzlich entzieht er sich ihnen, geht vor allem vor den heidnischen, nicht-jüdischen Gläubigen zur Seite und hat nur noch Gemeinschaft mit jüdischen Christen. Und jetzt überlegt mal, wie würdet ihr heute reagieren, wenn so etwas uns in der Gemeinde passieren würde? Welche Gedanken hättet ihr, wenn eine Person, zu der ihr aufschaut, die wirklich ein Glaubensvorbild für uns darstellt, wenn diese Person plötzlich so auf dich reagiert, dass diese Person sich von dir abwendet und mit dir scheinbar nichts mehr zu tun haben will, weil du nicht mehr gut genug bist für diese Person? Welche Meinung, welche Gedanken würdest du ganz persönlich haben? Worüber würdest du nachdenken? Würdest du nicht auch ins Zweifeln kommen? Was ist los mit Petrus oder stimmt etwas mit mir nicht? Bin ich vielleicht wirklich ein Christ zweiter Klasse? Warum hat er keinen Kontakt mehr mit mir? Warum will er diesen Kontakt nicht mehr? Warum erzieht er sich mir? Warum? Wie sollen wir jetzt mit all dem umgehen, was Paulus, ja selbst das, was Petrus bei uns gepredigt hat? Wie sollen wir damit umgehen? War das alles wirklich nur ein großes Schauspiel? Liebe Gemeinde, wir haben letzte Woche gehört, dass die Gemeinde angegriffen, dass das Evangelium angegriffen wird. Und wir haben auch gemerkt, dass das Evangelium angegriffen wird, nicht nur durch Unwahrheiten, die von draußen kommen, von Menschen, die das Evangelium nicht annehmen wollen, an Christus nicht glauben und es zu diffamieren versuchen. Nein, wir sehen auch, dass das Evangelium angegriffen wird innerhalb der Gemeinde, ganz einfach dadurch, dass eine falsche Erwartungshaltung an die Kinder Gottes gerichtet wird, gelebt wird, weitervermittelt wird. Und das ist für Paulus so gravierend, dass er einschreiten muss, dass er sogar den Petrus öffentlich zur Rede stellt und ihm die Frage stellt: Warum zwingst du die Heiden, nach dem Gesetz zu leben, obwohl du selber, der du ein Jude bist, nicht nach dem Gesetz lebst? Wir können uns vorstellen, wie durcheinander die Gemeinde gewesen sein muss, dass Paulus zu so einem Mittel greifen muss. Wisst ihr, was die Folge ist, wenn man als Christ das Gefühl hat, eine Erwartungshaltung nicht erfüllen zu können? Ich muss jenes tun und dieses tun. Ich muss so sein, um ein guter Christ zu sein, um vor Gott bestehen zu können. Ich schaffe es aber nicht. Wisst ihr, was die Folge ist? Dann wird das Christsein mir zu Last. Wenn das Christsein mir zu Last wird, so habe ich meine Predigt heute überschrieben. Was tue ich, wenn ich das Gefühl habe, um Christ zu sein? Hier und da belastet es mich. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Christ bin. Habt ihr solche Phasen in eurem geistlichen Leben schon mal gehabt? Herr, ich weiß nicht, ob ich deiner Anforderung gerecht werde. Ich weiß nicht, ob ich ein gutes Vorbild bin für meine Frau, für meine Kinder in der Gemeinde. Herr, ich weiß überhaupt nicht, ob ich gut genug bin für dich, Herr Jesus. Wisst ihr, ganz genau diese Meinung ist das Problem für viele Menschen, warum sie nicht zum Glauben an Christus Jesus kommen, weil sie meinen, sie müssen erst einmal einen gewissen Glaubensstand erreichen. Erst muss ich so und so sein, erst dann bin ich gut genug für die Gemeinde, für Jesus Christus. Aber wer so glaubt, glaubt Blödsinn, denn das ist es nicht. Zu Jesus kommst du nämlich so, wie du bist. Jesus kannst du dir nicht verdienen. Von Jesus wird man angenommen. Und das ist die Wahrheit, die in der Bibel steht. Zu Jesus kommst du so, wie du bist, und von ihm wirst du angenommen. Das ist es, was wir zu tun haben, an Jesus zu glauben und auf ihn zu hoffen, um von ihm angenommen zu werden. Ich habe drei Punkte mir aus dem Text herausgepickt, über die wir uns heute Gedanken machen wollen. Was habe ich zu tun? Was kann ich als Kind Gottes tun, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Glaube mir langsam aber sicher zu einer Last wird? Punkt Nummer 1, schau auf Jesus. Das ist das Erste und Einfache, was du zu tun hast. Hör auf, irgendwohin und auf irgendwen oder auf irgendwas zu vertrauen, sondern schau ganz allein auf Jesus Christus. Genau das war nämlich das Problem von Paulus. Er hat eine gute Gemeinschaft mit den gläubigen Heiden gehabt. Er hat mit ihnen am Tisch gesessen, er hat mit ihnen lecker gegessen. Plötzlich kommen da die Frommen und was macht er? Er verliert seinen Auftrag. Er verliert Jesus aus den Augen und fokussiert sich nur noch auf diese vermeintlich frommen Juden und fürchtet sich vor ihnen, wie es hier im Text heißt. Petrus kommt eigentlich, Petrus kommt nach Antiochia mit einer eigentlich guten Absicht. Und wie man hier im Text sieht, dann hat es auch sehr gut angefangen in seiner Beziehung zu dieser Gemeinde, zu den nicht-jüdischen Gläubigen auch in der Gemeinde. Er unterhält sich nicht nur mit ihnen, er sitzt sogar mit ihnen gemeinsam am Tisch und isst mit ihnen. Was für einen streng gläubigen, nach der Tradition des Gesetzes lebenden Gläubigen eigentlich unmöglich war. Denn Tischgemeinschaft zu haben, bedeutet im Orient eine sehr enge Verbundenheit mit dieser Person. Und auch noch mit den Heiden, das bedeutet, dass da unreine Speisen auf den Tisch gekommen waren. Und Petrus sitzt mit ihnen. Warum sitzt Petrus mit ihnen? Wisst ihr, Petrus hat ganz genau zugehört, als Jesus gepredigt hat. Und Petrus hat gehört, dass Jesus gesagt hat, nicht das, was in den Mund eines Menschen eingeht, verunreinigt ihn vor Gott, sondern das, was aus seinem Mund rausgeht, das macht den Menschen unrein. Und Petrus hat auch eine andere Erfahrung gemacht. Petrus, als er in einer Vision zu Cornelius, einem heidnischen Hauptmann, gesandt wurde, da sieht er in einem Laken viele unreine Tiere, die er zu essen hat. Und er weigert sich zuerst. Aber was sagt Gott ihm? Was Gott gereinigt hat, das heiße du nicht für gemein. Und Petrus erkennt dadurch, dass Speisevorschriften von nun an kein Hindernis mehr sein dürfen, um Menschen zu Christus zu führen. Petrus verstand hier, was Gott von ihm erwartete. Geh zu den Heiden, geh zu Cornelius oder wenn du bei den Galatern bist, predige das Evangelium, darum geht es. Meine Gemeinde besteht nicht nur aus Juden. Meine Gemeinde besteht aus Juden und Heiden und Gott hat sich dazu bekannt, durch visuelle Zeichen sogar für die damalige Welt. Und es funktioniert alles gut. Petrus nimmt zuerst einmal den Auftrag Gottes sehr, sehr ernst, bis zu dem Augenblick, wo diese frommen Juden, diese frommen Menschen auf der Bildfläche erscheinen. Übrigens, wenn es hier heißt, als etliche von Jakobus kamen, dann bedeutet es nicht, dass sie im Auftrag von Jakobus kamen oder das weitergaben, was Jakobus ihnen gesagt hat. In Apostelgeschichte 15, Vers 24, da nimmt die Gemeinde in Jerusalem Stellung zu diesem Besuch. Und sie sagen, wir haben gehört, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. Merken wir, Petrus lässt sich durch Menschen verunsichern, die eigentlich letztes Mal im Text schon als falsche Lehrer entlarvt wurden. Nein, von Jakobus kamen sie nicht. Mag sein, dass sie durch Jakobus zum Glauben gekommen sind. Kann auch sein, dass sie in der Jerusalemer Gemeinde zu Hause waren. Es mag auch sein, dass sie als Juden zu einem gewissen Grad auch gesetzlich gelebt haben, was ja nicht unbedingt total falsch ist, aber falsch ist es, es zu einer heilsnotwendigen Frage zu machen. Das war das Problem. Sie haben behauptet, das Einhalten dieser Vorschriften ist die Voraussetzung für das Heil. Und bei diesen Besuchern schien es so zu sein, dass sie sogar keine Gemeinschaft haben wollten mit den heidnischen Gläubigen. Und Petrus zieht sich von der Gemeinde zurück aus Furcht vor diesen Besuchern. Wisst ihr, was ich glaube, was die eigentliche Furcht von Petrus war? Ich glaube nicht, dass Petrus in irgendeiner Weise Angst vor Menschen hatte. Wisst ihr, ich glaube, Petrus hatte Furcht davor, an Ansehen unter diesen Menschen zu verlieren. Es ging ihm am Ende wirklich nicht um das, um den Auftrag, den er zu erfüllen hatte. Es ging ihm um sein Ansehen. Kann es sein, liebe Gemeinde, dass wir oft leben und versuchen, Ansehen zu bewahren, mein Ansehen aufzubauen, aber nicht mein Ansehen vor Gott, sondern das Ansehen vor Menschen. Petrus fürchtete sich vor diesen Besuchern. Wisst ihr, wenn jemand Jesus Christus aus den Augen verliert, dann fokussiert er sich automatisch auf jemand anderen und bekommt es mit der Furcht zu tun. Wisst ihr, ich muss in diesem Zusammenhang an Paulus denken, als er zu den Korinthern geschrieben hat. Und auch den Korinthern hat er gesagt, unter welcher Voraussetzung er zu ihnen gekommen ist, um ihnen das Evangelium zu predigen. Und er sagt ihnen auch, ich kam zu euch in Furcht und Zittern. Auch Paulus hatte Furcht. Aber wisst ihr, was seine Furcht war? Er sagt, ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als Jesus Christus allein. Das war seine Furcht. Das ist die Furcht, von der wir zu lernen haben. Das ist die Furcht, die wir zu leben haben. Die Furcht, auch nur ein i-Tüpfelchen der Gnade Gottes, von dem Evangelium wegzulassen und davon abzuweichen. Ich finde es hier eigentlich erschreckend, wie eine harmlos erscheinende Situation. Für die damaligen Verhältnisse vielleicht sogar eine alltägliche Situation, die überall hätte passieren können, aber wozu es geführt hat. Petrus durch sein falsches Verhalten den Galatern gegenüber. Und wovon ist dann die Rede? Es führt zur Heuchelei. Heuchelei, zu der sogar andere verführt wurden. Es fällt das Wort Unwahrheit. Die Wahrheit wurde verdreht. Die Wahrheit des Evangeliums wurde verdreht. Und es fällt das Wort Gesetzlichkeit. Eine Erwartung der Gesetzlichkeit. Wisst ihr, wir können an dieser Stelle wahrscheinlich sagen oder wir können gerne versuchen zu sagen, dass uns diese ganzen Probleme überhaupt nichts angehen. Denn wir haben heute nicht die Versuchung, in die Gesetzlichkeit abzudriften. Aber wisst ihr was? Ich glaube, die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie nicht auch in unsere Zeit heute hineinsprechen würde. Ich glaube, auch wir sind heute aufgefordert, als Kinder Gottes ganz klar Stellung zu beziehen. Nicht nur durch mein Wort, sondern auch durch mein Leben, durch das, was ich vielleicht unbewusst einzufordern versuche. Es mag sein, dass wir an einem Ort uns befinden, wo wir sagen, hier ist mein Zeugnis mich nicht gefragt, hier kennt mich keiner. Ich bin auf Arbeit, ich bin zum Produzieren da. Wen interessiert mein Zeugnis? Könnte ich sagen, aber ist das die Wahrheit? Das ist Blödsinn, wenn ich so denke. Ich muss die Wahrheit des Evangeliums überall, wo ich bin, leben. Vielleicht erwarte ich von Geschwistern in meiner Gemeinde ein ganz bestimmtes Auftreten. Vielleicht erwarte ich von ihnen, dass sie meine Meinung vertreten. Aber geht es wirklich um meine Meinung? Geht es nicht um Gott? Geht es nicht um Christus? Vielleicht gehe ich sogar heute, so wie der Petrus damals, Geschwistern aus dem Weg, weil sie mir nicht passen. Weil etwas in ihrem Leben ist, was nicht meiner Überzeugung entspricht. Und ich gehe ihnen aus dem Weg und umarme viel lieber anderen. und merke nicht, wie sich eine Zweiklassenchristenheit in meinem Kopf manifestiert hat. Das ist Unwahrheit und Heuchelei. Und vielleicht geht es hier und da auch mal einfach nur um mein Ansehen, das ich zu bewahren versuche, und nicht mehr um Christus. Die Aufforderung Jesu, der ich mich bewusst sein muss, muss lauten: Es geht darum, Menschen zu Christus zu führen. Verherrliche ich durch das, was ich lebe, wie ich lebe, wie ich rede, wie mein Auftreten ist, wie ich meinem Nächsten begegne, verherrliche ich dadurch Jesus Christus? Oder geht es nur um mich? Wie viel besser wäre es, stellt euch vor, wie viel besser wäre es, wenn Petrus diese Besucher zu sich gerufen hätte, gesagt hätte: Nehmt Platz bei uns. Und sie hätten gemerkt, die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Gott macht keinen Unterschied. Aber so war das leider nicht. Es war leider ganz anders, sodass Paulus reagieren muss. Ich lese die Verse, ich fange doch mal bei 14 an und dann bis Vers 18. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus: Vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder empfunden werden, wäre dann Christus ein Sündendiener? Das sei ferne, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hier hin. Wenn du meinst, dass dir der Glaube, dein Glaube zu einer Last wird, dann ist das Zweite: Steh zu Jesus. Schau auf Jesus, der erste Punkt. Der zweite Punkt: Steh zu Jesus. Erinnere dich ganz einfach an all das, was Christus für dich getan hat, an all das, was du durch ihn hast. Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt: Wenn ich anfange, an Christus zu zweifeln, dann gehe ich auf die Straße und predige das Evangelium. Ganz einfach. Ist interessant, ne? Dann passiert nämlich etwas Interessantes. Du überzeugst nicht nur dein Gegenüber, sondern du erinnerst dich selbst an die Fundamente deines eigenen Glaubens und fängst an Christus noch mehr festzuhalten. Und das, genau das ist es, was Paulus hier macht. Er erinnert sie daran, woran sie eigentlich glauben und was ihr eigenes Leben verändert hat. Wisst ihr, was ich an diesem Text bemerkenswert finde? Dass Paulus hier nicht ruhig sein konnte. Er konnte diese Situation nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Er konnte es nicht ignorieren oder einfach nur ertragen. Erst einmal eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag mit Petrus darüber reden. Es kommt einem so vor, als sprudelt es aus ihm raus. Er saß wahrscheinlich wie auf Nägeln da. Vielleicht hat er im ersten Augenblick gesagt: Ja, der Petrus kommt gleich wieder. Aber er durfte feststellen, nicht der kommt wieder, sondern andere hauen ab und entziehen sich den Heiden. Wisst ihr, die Frage, die ich mir persönlich in diesem Zusammenhang stelle, ist: Wie viel Lug und Trug, wie viel Irrtümer, wie viele falsche Annahmen über Jesus Christus kursieren heute in unserer Welt, in unserem Umfeld, und wie viel davon bin ich bereit, als sein Kind weiterhin zu ertragen, ohne auch nur meinen Mund dazu aufzumachen? Wir sind aufgefordert, als Kinder Gottes Stellung zu beziehen. Ganz egal, wo wir uns befinden, nicht nur hier in der Gemeinde, hier ist es einfach, hier ist es für mich relativ einfach, ein Zeugnis von vor euch zu geben und euch Christus zu predigen, aber ein paar Meter weiter wird es schon kompliziert, erst recht, wenn Christus öffentlich diffamiert wird. Dann kommt's drauf an, wo stehe ich, wo beziehe ich Stellung? Bin ich bereit, für ihn zu stehen oder bin ich tolerant, wie es unsere Gesellschaft heute erwartet? Wisst ihr, was Toleranz eigentlich ist? Wer tolerant ist, der hat ganz einfach keine Prinzipien. Der weiß selber nicht, was gut und was schlecht ist. Tolerant bin ich erst dann, wo ich egozentrisch werde. Das ist Toleranz. Denn ein toleranter Mensch möchte sich nicht auseinandersetzen mit anderen Meinungen. Er wird niemals Christus verteidigen. Das ist ein egozentrischer Mensch. Das ist ein toleranter Mensch. Toleranz ist nichts anderes als das Fehlen von grundlegenden geistlichen Prinzipien. Ich hoffe, wir sind nicht in einer falschen Toleranz und sind bereit, Christus zu verteidigen, für Christus Stellung zu beziehen. Was wäre, wenn Paulus gesagt hätte, ich muss tolerant sein? Der Petrus, der hat es gar nicht so gemeint. Da sind wahrscheinlich ein paar Galater, die haben das nur überbewertet. Das kläre ich schon später. Wenn er so reagiert hätte, wer weiß, ob es diese Gemeinde dann noch gegeben hätte. Paulus muss reagieren, auch wenn wir uns vorstellen, dass es für ihn nicht einfach gewesen sein muss, denn es ging immerhin um Petrus, den er hier zurechtweist. Aber auf der anderen Seite steht die Gemeinde, eine junge Gemeinde, die er zu Christus gebracht hat, an das Kreuz gebracht hat. Vor das Kreuz gebracht hat. Und es geht um Christus, den Herrn, der für die Galater sein Leben gelassen hat am Kreuz von Golgatha. Das Interessante, was ich an diesem Text auch finde, ist, dass Petrus ja kein Wort, kein Widerwort dem gibt. Ich finde es bemerkenswert. Ich glaube, Petrus hat gelernt dadurch. Petrus wurde verändert durch Gott. Der aufbrausende, selbstsichere Mann, er hat gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat und er bleibt hier klugerweise ruhig. Lasst uns jetzt einmal kurz auf das sehen, was Paulus hier eigentlich sagt und vor allem, wie er es sagt. Wir Menschen, wir neigen ja oft dazu, wenn wir jemand anderen auf etwas hinweisen wollen, dass wir das so nach dem Motto sagen, machen, friss oder stirb. Ich sage meine Meinung, ich sage dir meine Meinung, meine Wahrheit und dann sieh zu, wie du damit klarkommst, wie du damit umgehst. Aber ist das wirklich der Weg, um einander zu ermahnen, um einander zu helfen, um einander aufzubauen im Geistlichen? Das, was Paulus hier sagt und wie er es sagt, alles dreht sich eigentlich nur um eins. Es dreht sich alles um Jesus Christus. Und das sollte die Grundlage sein all unseres Redens, all unserer Ermahnungen und all unserer Kommunikation miteinander. Es muss um Jesus sein. Wir müssen fokussiert sein auf ihn. Und Paulus nimmt den Fokus von diesen Juden weg von ihrer Furcht, weg von dem Gesetz und dreht ihn um in Richtung Jesus Christus. Und er spricht über die Gemeinsamkeit ihres Glaubens. Er sagt, wir sind zwar von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden, aber wir haben erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Ich fange ganz einfach an. Es geht hier erst einmal um eine Rechtfertigung vor Gott. Wie werde ich gerechtfertigt vor dem Herrn? Es geht auch als zweites um die Werke des Gesetzes und es geht scheinbar um den Unterschied, den diese Menschen machen zwischen Juden und Heiden. Rechtfertigung vor Gott. Wir alle brauchen eine Rechtfertigung vor Gott, denn wir sind alle Sünder. Wir alle haben gesündigt ohne Ausnahme und Sünde besteht vor Gott nicht. Das ist eine Tatsache. Die zweite Tatsache ist, die Werke des Gesetzes, unsere Taten, unser Verdienst kann es niemals schaffen, dass ich dadurch gerechtfertigt werde vor Gott. Das nächste ist, der Unterschied zwischen Juden und Heiden ist der, dass die Juden das Gesetz bekommen haben. Ihnen wurde das Gesetz gegeben durch Mose und die Heiden hatten es nicht. Die Juden hatten dadurch die Möglichkeit zu erkennen, was richtig und falsch ist, die Heiden hatten es nicht. Diese Tatsache machte die Heiden in den Augen der frommen Juden von Grund auf zu Sündern. Sie können nichts anderes sein, weil sie ja das Gesetz nicht haben. Die Bibel sagt übrigens, dass jeder Mensch ein Sünder ist, denn alle von Natur aus haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Römer Kapitel 3, 23. Aber, und jetzt kommt das Aber, und es wird interessant, die Tatsache, dass die Juden das Gesetz haben, und das erklärt Paulus hier, macht es sie wirklich besser? Macht es sie zu Nicht-Sündern im Gegensatz zu den Heiden? Und das ist der springende Punkt hier. Das ganze Handeln von ihnen wird dadurch wird absurd. Obwohl wir das Gesetz haben, haben auch wir erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus beschreibt beiden Gruppen, dass sie eigentlich eine Einheit sind. Dass diese Tatsache, dass jeder von ihnen sündig ist vor Gott, dass sie diese Tatsache vereint. Vor Gott sind wir Menschen gleich. Und das nächste, was er genauso nennt, ist die Tatsache, dass wir alle Vergebung brauchen. Und diese Vergebung nur durch den Glauben an Jesus Christus geschieht. Die Unsinnigkeit einer Rückkehr in den Versuch, wieder das Gesetz zu erfüllen, wird hier im Text von Paulus, meine ich, sehr, sehr deutlich. Ich werde niemals, sagt er, das, was ich in meinem Leben eingerissen habe, wieder aufbauen. Paulus war ein Pharisäer. Paulus kannte das Gesetz in- und auswendig. Paulus hat jeden verfolgt, der nicht nach dem Gesetz gelebt hat, sondern an Christus geglaubt hat, bis er selber erkannt hat, dass allein Christus wirklich Freiheit bringt. Und dieser Paulus sagt, ich werde niemals das, was ich eingerissen habe, wieder aufbauen. Wisst ihr, an dieser Stelle könnte man sagen, hier könnte Paulus aufhören. Er hat Petrus und alle anderen zurechtgewiesen. Er hat über den Glauben an Jesus Christus gesprochen. Und hier könnte er aufhören mit der Belehrung. Und wisst ihr, leider hören sehr viele unserer Zeugnisse, unserer Predigten genau hier auf. Paulus erklärt hier als nächstes ganz genau, was Glaube eigentlich bedeutet. Und das, was er jetzt hier sagt, ist eigentlich nur pures Evangelium. Wenn du das nicht verstehst, dann hast du Christus nicht verstanden. Das, was Paulus jetzt sagt, ist wie gesagt sehr, sehr wichtig für uns. Ist Glaube einfach nur zu sagen, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, ja, ich glaube, dass Jesus Christus gelebt hat, am Kreuz gestorben ist, wisst ihr was, wenn ich heute den Fernseher anmache, das glauben viele Sendungen auch. Heutzutage leugnet man die Existenz eines Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat und am Kreuz gestorben ist, gar nicht mehr. Es wird aber geleugnet, warum er gestorben ist. Und das, ihr Lieben, das macht den kleinen Unterschied. Und das versucht Paulus ihnen jetzt zu erklären. Er sagt, ich bin aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gestorben. Wisst ihr, mir ist letzte Woche oder vor ein paar Wochen was Blödes passiert. Ich bin geblitzt worden in Frohtheim. Eine scheinbar bekannte Stelle. Habe ich noch nie gesehen, den Blitzer. Aber ich fuhr ein bisschen zu schnell, zack, letzte Woche ein netter Brief mit einem schlechten Foto gekommen, aber ich habe mich wirklich erkannt. Und es ist unbestreitbar. Ich war zu schnell. Und hier entstand, ich habe das Straßenverkehrsgesetz gebrochen. Und hier entstand eine Forderung gegenüber mir, ich habe eine Schuld zu begleichen. Und ich habe zwei Möglichkeiten, hat man mir vorgelegt. Entweder ich bezahle das Geld, das ich jetzt aufgrund dieses Vergehens schuldig bin, oder aber ich leugne, dass ich mich da erkenne oder zu schnell gefahren bin, und dann wird ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet. Nun, ich weiß, dass ich zu schnell war. Mein zweiter Blick nach diesem Blitz war auf mein Tacho und ich habe gesehen. Und ich war froh, dass am Ende nicht ganz so schnell, was ich gesehen habe. Ja? Aber es war unbestreitbar. Ich war wirklich zu schnell. Und ich habe meine Schuld bezahlt letzte Woche. Ich habe die Summe beglichen. Wisst ihr, was in diesem Augenblick geschah? Dem Gesetz, dem Straßenverkehrsgesetz, ist Genüge getan worden. Ich werde nie wieder wegen diesem Vergehen angezeigt werden, weil meine Schuld ist bezahlt. Stadt Minden, glaube ich, war das. Sie haben die Forderung erhalten. Wisst ihr, was der Glaube an Jesus bedeutet? Es bedeutet zu verstehen, warum Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Und er ist nicht gestorben, weil die bösen Römer ihn hingerichtet haben. Er ist auch nicht gestorben, weil die Juden in ihm ihren größten Erzfeind gesehen haben. Nein, er ist gestorben, weil die Forderung des Gesetzes gegenüber unseren menschlichen Sünden, so war, dass einer sterben musste. Deswegen ist das Gesetz ist nicht böse. Wir sind es, die es brechen. Und durch den Tod Jesu Christi aber ist dem Gesetz Genüge getan worden. Den Tod, den eigentlich ein jeder von uns vor Gott verdient hätte. Und da kannst du mir glauben oder nicht, das ist eine Tatsache, die in der Bibel steht. Der Sünde sollt ist der Tod. Und das ist das, was jeder von uns verdient, weil er gegen Gott gesündigt hat. Und darunter fällt leider jeder von uns. Aber Jesus nahm diese Schuld auf sich. Das war übrigens der Grund, warum Gott sich von ihm abwendet, als er am Kreuz hängt und Jesus plötzlich ausschreien muss: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott konnte den Anblick von Sünde auf seinem Sohn nicht mehr ertragen, weil er deine und meine Sünde ans Kreuz nahm und dafür gesühnt hat. Dafür starb Jesus Christus am Kreuz. Wenn du meinst, dass dir dein Glaube zu einer Last wird, dann schau auf Jesus. Dann werde dir bewusst als zweites, was er für dich getan hat. Und als drittes, unser dritter Punkt, lebe Jesus. Lebe Jesus. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz, gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit käme, so wäre Christus vergeblich gestorben. Ist das nicht interessant, was Paulus hier sagt? Ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich. Jetzt erst lebe ich. Paulus hat die andere Seite der Religiosität ganz genau kennengelernt. Er hat versucht, durch Werke, durch das Erfüllen des Gesetzes, der Heiligkeit Gottes gerecht zu werden. Aber das, was er dabei erfahren hat, es war kein Leben. Es ist ein Krampf gewesen, weil es war ein täglicher Kampf darum, Gott zu gefallen, mit der anschließenden Erkenntnis, dass man schon wieder versagt hat. Und er sagt, es war kein Leben für ihn. Es war kein Leben, das ihm das Gefühl gegeben hat, so und nicht anders gefalle ich Gott. Nun aber ist Christus, lebe ich durch Christus, sagt er. Und was lebe ich? Was sagt Paulus hier? Wie lebt Paulus? Hat sich an seinem Lebensziel denn irgendetwas verändert? Hat sich sein Ziel, Gott zu gefallen, irgendwie verändert? Kann ich jetzt als Christ, bedeutet das, kann ich jetzt als Christ leben, wie ich will? Kann ich jetzt tun und lassen, was ich will? Denn ich bin ja dem Gesetz gestorben und Jesus hat alles auf sich genommen. Ist das jetzt Gottes Freifahrtschein, jeden Blödsinn mitzumachen, überall zu sein, wo ich meine, dass ich Spaß daran hätte? Paulus hatte versucht, durch das Gesetz Gott zu gefallen, Gott zu leben. Er hat es nicht geschafft. Jetzt versucht er durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, eigentlich genau das Gleiche, nur auf anderem Weg. Er versucht, Jesus zu leben. Zuerst hatte er versucht, sich einen gewissen Stand vor Gott zu erarbeiten. Jetzt sagt er sich, ich lebe Jesus Christus. Wisst ihr, die Frage, die sich an jedem von uns hier auftun müsste, lautet, was hat sich nach deiner Bekehrung alles verändert in deinem Leben, an deinen Lebenszielen? Wofür? Für wen lebst du? Wofür lebst du? Was, um was dreht sich alles in deinem Alltag? Ich denke, diese Fragen sind sehr, sehr einfach zu beantworten. Entweder ist Jesus Ziel dieser Dinge, dieses Strebens, dieses meines Lebens, oder er ist es nicht. Tue ich es für Jesus oder tue ich vieles einfach nur für mich? Wenn wir frei sind vom Gesetz, das bedeutet nicht, dass wir frei sind von einem Leben, das investiert wird für Jesus Christus. Paulus investierte nach seiner Bekehrung sein Leben umso bewusster für Christus. Wie leben wir? Wie versuchen wir, Jesus Christus im Alltag ganz praktisch zu leben? Wenn du heute meinst, dein Glaube ist dir eine Last, dann mache ich dir Mut. Schau auf Jesus. Steh zu Jesus und fange an, Jesus Christus zu leben. Er ist es wert. Amen.